16. September, 20.07 Uhr. Eigentlich müssen wir Grüezi sagen, oder? Haben wir schon mal aus Zürich gepodcastet?
Wir wollten, wir hatten aber das Equipment nicht dabei, als wir neu hier eingezogen sind.
Also ist das quasi Premiere, unsere Schweiz-Premiere.
Sieht so aus.
Ja, denn du hattest gestern deine Anreise und heute deinen ersten Tag zum Semesterstart. Und ich habe Urlaub und bin gestern Morgen etwas vorgefahren und habe dich quasi in Zürich in Empfang genommen.
Ja.
Das heißt, auch wenn es dann nicht wie nach Hause kommen ist, war es zumindest dann so, dass du ja hier nicht alleine warst. Glaube ich, dann immer so ein bisschen angenehmer. Ja. Wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben, beziehungsweise wo müssen wir ansetzen? Helf mir auf die Sprünge.
Wir haben beim letzten Mal meine Prüfungen besprochen und noch ohne die Ergebnisse zu kennen und haben am Ende dann über die Neuigkeit des amerikanischen, US-amerikanischen Remakes kurz noch gesprochen.
Genau. Und da müssen wir dann eigentlich jetzt auch zeitlich ungefähr ansetzen.
Ja.
Die Prüfungsergebnisse sind gekommen.
Ja.
Erzähl.
Also das Wichtigste vorweg, ich habe bestanden, den zweiten Block, damit ist das Basisjahr vorbei. Ist ziemlich knapp. Physik war erwartungsgemäß das schlechteste Fach. Zur Erinnerung, dort habe ich eine ganze Seite über eine Sechstel der Klausur übersehen. Aber auch Physik wäre im Einzelnen trotzdem noch bestanden. Und alle anderen Fächer dementsprechend etwas besser. Ja, und damit kann man das zweite Semester abhaken. Es ist natürlich nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Und erst recht nicht so, wie es meine Fähigkeiten in den Fächern eigentlich hergeben würden. Aber die Hauptsache ist, ich muss es nicht wiederholen. Ich bin sicher durch. Ich kann sicher weitermachen vor allem. Und kann jetzt die neuen Fächer des dritten Semesters machen. Und so viel mehr kann ich dazu noch gar nicht sagen, weil die Prüfungseinsichten, in denen ich mir angucken kann, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, die sind jetzt erst in den nächsten Tagen und Wochen.
Und zeitgleich ist es so, dass es auch ziemlich genau ein Jahr her ist, dass du hier deinen ersten Tag hattest.
Ja.
Ja, also ich kann mich erinnern, dass letzte Woche im Fotorückblick irgendwie ich einen jungen Mann sah, der einen Mietvertrag unterschrieben hat.
Ja.
Davon haben wir damals noch ein Bild gemacht und ich konnte erst gar nicht einordnen, was das ist und habe dann aber den Esszimmertisch erkannt und wusste, ah, das war der Mietvertrag.
Ja, das
ziemlich
war
genau.
Jahr.
Also ein Jahr lebst du jetzt mehr oder weniger. Ja, schon zwei Drittel, würde ich sagen, der Zeit hast du Minimum in Zürich verbracht.
Ja.
Und von dieser Zeit wiederum 95% in deinem Zimmer lernend oder in der Uni.
Ja.
Oder im öffentlichen Nahverkehr auf dem Weg zur Uni. Oder
wo soll man sonst, also das sind ja die drei Orte, in denen man hier Zeit verbringt.
Naja, aber es ist jetzt nicht so, dass du abends hier mit deinen Kommilitonen irgendwo noch ordentlich was trinken gehst und ihr das Züricher Nachtleben genießt und du in die Cha-Cha-Cha-Bar gehst. Oder,
sieht von außen ganz interessant aus, aber ich darf auch beim Anblick von außen bleiben, glaube ich.
Ja, das wollte ich damit sagen. Ich meine, das ist, man hört ja sehr viel über dieses Studentenleben, wie das so ist. Wie ist denn so dein Resümee nach Jahr 1?
Ja, glaubt kein Wort davon. Es ist wirklich, und das sage ich, ich liebe Physik, ich liebe die Fächer, die ich mache und die Inhalte. Und trotzdem sage ich, es macht absolut keinen Spaß. Also es war wirklich kein schönes Jahr. Das Jahr hatte seine Momente natürlich und ich bin auch, ich würde natürlich trotzdem jederzeit noch einmal hier hingehen, weil es die richtige Entscheidung ist, wenn man extrem viel lernt und weil es sich am Ende lohnen wird, aber es macht wirklich, wirklich, wirklich keinen Spaß.
Okay, das ist ja mal eine sehr klare Einordnung insgesamt. Ja.
Ja, vielleicht ändert sich manches daran auch noch, jetzt wo die Basisprüfung vorbei ist, wo der Druck zumindest nicht mehr dieses es geht ums Hierbleiben, sondern es geht jetzt darum, vielleicht auch mal so gute Noten zu schreiben und es wird bekomme mehr physikalische Inhalte. Man kann dann auch ab dem 4. oder 5. Semester sich deutlich mehr selbst zusammenstellen. Ich denke, dass dann auch der Spaßfaktor noch etwas höher wird. Aber diese Vorstellung, die Leute vom Studieren haben, die auch Leute offensichtlich den Kommentarspalten und sonst wo vom Studieren haben, dass das auch so die entspannteste Zeit des Lebens ist, dass sich Leute so vorstellen, dass Studierende müssen ja nicht zu den Vorlesungen, also können sie eigentlich bis zu den Prüfungen die ganze Zeit rumhängen und nichts machen und um 12 aufstehen. Und also das ist so weit von der Realität entfernt, wie es nur irgendwie ginge. Ich habe mir ja schon viele Projekte in meinem Leben vorgenommen und habe mich hinter alle mit immer extrem großer Ausdauer und vielleicht auch ein bisschen zu sehr hineingesteigert. Ich habe mich immer hinter alles in extremer Weise geklemmt. Aber dieses Basisjahr zu bestehen, war mit großem Abstand das, was mir bis jetzt am meisten abverlangt hat in meinem gesamten Leben. Hm. Und
ja. Das hat man dir auch angesehen und angemerkt. Also auch wenn ich, also bei dir ist ja, es ist ja aus meiner Perspektive oder auch aus Mamis Perspektive, ist es ja so, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, über die wir uns überhaupt gar keine Sorgen machen müssen, während das vielleicht Dinge sind, wo sich andere Eltern viele Sorgen machen müssen. Und gleichzeitig gibt es Dinge, wo wir uns sehr Sorgen machen müssen, wo sich andere Eltern überhaupt keine Sorgen machen müssen. Ja. Ja. Und deswegen war ja, also es gibt zum Beispiel, es gab nie zum Beispiel den Hauch einer Millisekunde den Zweifel, dass du das abbrichst oder hinschmeißt oder dass du plötzlich anrufst und sagst, ich schaff, also was wir natürlich und dann auch unterstützt hätten, wenn das so gewesen wäre, aber es wäre trotzdem natürlich ein schon ein krasses Fiasko irgendwo auch gewesen. Nicht jetzt nur für dich persönlich irgendwie, was deinen Anspruch angeht. Ich glaube, das hätte dir einen ganz schön persönlichen Knick verschafft. Aber genau deshalb wusste ich halt auch immer, dass es, egal wie hart es wird, dass du es durchziehen wirst, heißt ja auch, es in kompletter Härte bis zum Ende, auch wenn es dann mal sich über Tage, Wochen, Monate aufsummiert, irgendwie sowas. Ich meine, wir haben uns ja immer so ein bisschen ausgetauscht, wie ist denn so der Stand der Dinge, und auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe von dem, was du da inhaltlich tust, konnte ich schon mich hineinversetzen, was es für ein Gefühl sein muss, mit diesem Maß an Selbstdisziplin sich diesen Stoff so nochmal reinzuprügeln. Ich meine, du hast ja viele Tage, 15, 16 Stunden. Ob das immer dann so voll produktiv sinnvoll ist, das steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Aber du hast da echt geknüppelt wie ein Tier über das gesamte Jahr. Und das hat man dir sehr, 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 sehr häufig angesehen. Du warst sehr, sehr häufig abwesend, irgendwie so ein bisschen, wenn wir abends Videotelefonie gemacht haben oder so, hat man das gemerkt, dass du eigentlich im Gedanken bei dieser Lernaufgabe bist, an der du gerade dran bist oder so.
Ich kann halt, also bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwas von den Vorteilen, die ich sonst überall immer hatte, hier ausspielen kann. Also in der Schule war es praktisch so, dass ich alles, was ich im Physikunterricht gemacht habe, habe ich schon mal gehört und wahrscheinlich noch deutlich tiefer und umfangreicher auch schon mal selbst gemacht und angewandt sogar. Hier an der ETH ist das meine einzige Stärke, die ich bisher ausspielen konnte, ist die Konsequenz. So, aber in den Prüfungen merke ich nichts davon, dass ich diese Themen irgendwie eigentlich gut kann, weil die Art und Weise, wie die Aufgaben gestellt sind, das Gerechne, was von einem erwartet wird und auch natürlich viele neue Themen in Mathe, aber selbst die Themen, die ich eigentlich gut beherrsche, ich habe das Gefühl, ich habe da dieselbe Ausgangslage wie jemand, wie eine Person, die das zum ersten Mal sieht, weil es sich überhaupt nicht mehr einfach anfühlt, obwohl es eigentlich Themen sind, die ich beherrsche. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Wahrscheinlich auch am Setting, dass ich hier alleine bin, dass während ich hier lerne und mich auf Prüfungen vorbereite, so viel anderes auf der Welt passiert, worauf ich keinen Einfluss habe. Das hat auch alles seinen
Einfluss darauf. Niemanden hast, mit dem du dich darüber austauschen kannst oder so.
Ja, das kommt hinzu. Und ich glaube wirklich auch einfach, dieses Format von schriftlichen Prüfungen, wo praktisch man ein halbes oder ein ganzes Jahr diese Vorlesungen besucht und sich in dieses Thema einliest und dann an einem Tag halt irgendwie 10 Fragen hat, die man dazu, also 10 Aufgaben hat, die man dazu lösen muss. Das liegt mir auch nicht besonders, weil ich es nicht so ist, dass ich so auf Knopfdruck in jedem beliebigen Setting
du dann kommst richtig über gut die abliefern Konstanz.
Kann. Ja.
Hm.
Und ich glaube, zukommt wirklich einfach, dass ich mich nicht gut konzentrieren kann. Das ist eine ganz große Schwäche, die hier sich auch deutlich bemerkbar macht. Ich war bis jetzt noch an keinem einzigen Prüfungstag, würde ich sagen, war ich richtig konzentriert und in richtig guter Verfassung. Sondern es war immer eigentlich ein, mir ging es sowieso schon nicht so gut und muss ich halt irgendwie durch diese Prüfung kommen.
Hm.
Ich hoffe auch, dass das besser wird mit mündlichen Prüfungen. Die liegen mir im Allgemeinen deutlich besser. Die kommen in den späteren Semestern. Und jetzt im dritten Semester kommen auch nochmal viele Themen, die ich in meinem Forschungsprojekt schon angewandt habe. Ich hoffe, dass es mir diesmal irgendwas bringt. Und dass dann ich auch mal vielleicht Noten schreibe, die ja das auch widerspiegeln. Aber ja, Hauptsache ist, dass dieses erste Jahr jetzt abgeschlossen ist und dass ich nicht nochmal machen muss. Wenn ich das noch hätte nochmal machen müssen, das wäre richtig schlimm gewesen.
Mhm. Ja, dann waren das ja eigentlich auch nicht so richtige Ferien, die du hattest. Beziehungsweise es waren schon die ersten Ferien jetzt nach Ende der Prüfung bis jetzt gestern quasi, wo du wieder nach Zürich gereist bist. Das waren jetzt 3 Wochen?
Ja.
3 Wochen. Wie hast du die so verbracht? Endlich mal entspannt und versucht runterzukommen?
Also das Problem ist, ich habe erstmal die Ergebnisse von den Prüfungen erst letzten Donnerstag bekommen. Also ein paar Tage, bevor es wieder losging. Das heißt, den Großteil der 2,5 Wochen war ich noch in Ungewissheit. Muss ich jetzt, wenn die Ferien vorbei sind, wieder zurück ins zweite Semester, das alles nochmal machen mit nur noch einem Versuch. Das hat mir nicht so wirklich einen ruhigen Kopf gelassen. So. Nicht so gut geschlafen, nicht so viel gegessen, weil ich irgendwie immer ein bisschen dieses, ja, schon Magenschmerzen hatte bei dem Gedanken, das jetzt wiederholen zu müssen. Sodass ich so richtig unbeschwert eigentlich keinen Zeitpunkt hatte, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Ergebnisse wusste, ging es praktisch schon wieder los. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich versucht, das einmal für ein paar Wochen zu vergessen. Nicht zuletzt, weil auch andere Dinge anstanden, denen ich mich natürlich voll und ganz widmen wollte. Ich war in der letzten Woche jetzt, da war es so, dass wir bei uns zu Hause eine mutmaßliche Corona-Infektionskette hatten, sodass ich bei Verwandten in Nordrhein-Westfalen untergekommen bin für ein paar Tage und auch praktisch jetzt seitdem gar nicht mehr zu Hause war, also von dort direkt nach Zürich gekommen bin.
Hm.
Und in der Zeit war ich unter anderem in Bielefeld, weil ich dort von einer Familie eingeladen wurde in die sogenannte Autistenloge. Das ist ja eine Besonderheit, die Arminia Bielefeld als erster deutscher Verein hat, eine reizreduzierte Loge für AutistInnen, aus denen sie das im Stadion das Spiel gucken können und gleichzeitig aber nebenan einen sehr, sehr, sehr coolen Raum haben, in dem sie runterkommen können. Die habe ich mal unter die Lupe genommen, habe sie mir angeguckt, habe ein paar Leuten auch dort gesprochen, die für die Loge verantwortlich sind und habe mit genau einem autistischen Jungen, der mich dort eben eingeladen hat, dessen Idee das auch war, und seiner Mutter habe ich dann das Spiel Arminia gegen Magdeburg geguckt. Also seit längerer Zeit dann mal wieder beim Fußball. Das war tatsächlich sehr schön. Das war auch der einzige Tag, den ich so tatsächlich vollkommen unbeschwert genießen konnte. Das war ein Tag, nachdem ich meine Ergebnisse bekommen habe. Und von dort ging es dann recht schnell hierhin. Also das war so der einzige wirkliche klassische Ferientag in dem Sinne, der auch eigentlich rundum gelassen war, weil ich habe natürlich auch noch nie so gelassen ein Fußballspiel geguckt, so aus einer Loge, wo alle wissen, niemand darf mich anfassen, es kann keine plötzlichen lauten Geräusche geben und ich kann nebenan in diesen richtig, richtig coolen Raum, ich habe auf unserem Instagram-Account und auf Blue Sky habe ich auch Fotos und eine kleine Videotour durch diese Loge gemacht, guckt euch diesen Raum an, der ist richtig, richtig gut gelungen und ich habe natürlich noch nie in meinem Leben so entspannt ein Fußballspiel geguckt. Das war ein sehr entspannter Tag, der im Kontrast stand zum gesamten Rest der Ferien.
Hm. Und wenn du jetzt zukünftig immer die Wahl hättest und alle Stadien würden diese Möglichkeit anbieten, gäbe es eine per se Entscheidung, wo du sagen würdest, dann würde ich immer die bevorzugen, oder gäbe es eine Entscheidung, die von Faktoren abhängig ist und wenn ja, von welchen?
Also es gibt, würde ich sagen, in der Tendenz wäre ich schon sehr aufgeschlossen dafür, weil es nicht viele Nachteile gibt. Also das Wesentliche eines Stadionbesuchs bleibt erhalten. Man hört nach wie vor natürlich die Fangesänge und die gesamte Fankulisse. Man ist ja auch irgendwie mittendrin, sehr nah trotzdem an den Fans dran. Man sieht alles perfekt. Eigentlich werden wirklich nur unangenehme Reize herausgefiltert. Also die Möglichkeit, plötzlich berührt zu werden oder das durch die Menge zum Platz gehen müssen oder das Risiko von Bierduschen oder Rauch im Gesicht oder sonst was. Das sind ja sehr unschöne Sachen, die werden dort weggefiltert. Natürlich ist es trotzdem, ist es eben nicht ganz mittendrin, ne? Es ist so ein bisschen, ja doch, separiert vom, wie halt eine Loge so ist. Ideal wäre es natürlich, wenn ich all das hätte, aber mitten in der Kurve stehen würde. gibt es nicht. Ist meiner Meinung nach, prinzipiell wäre es möglich, einen Abschnitt der Kurve zu definieren, in dem man sagt, keine Berührung, keine Bierduschen, kein Rauchen etc. Aber da müssen wohl noch ein paar Jahre vergehen. Und bis dahin wäre ich schon an sich ziemlich aufgeschlossen dafür, auch wenn es natürlich eine gewisse Form der Wettbewerbsverzerrung darstellt, weil man weil die Lautstärke des Anfeuerns dort natürlich stark reduziert ist. Bei der Lieblingsvereinssuche meine ich jetzt so.
Ja, und in derselben Woche warst du, glaube ich, dann in strömendem Regen noch im Phantasialand.
Ja.
Beziehungsweise ein Tag Regen, ein Tag trocken oder so, glaube ich, ne?
Genau, ja. Da wurde ich auch eingeladen von Donata und ihrer Familie. Donata ist eine Freundin von mir. Sie war auch schon mal hier im Podcast sogar zu Gast zum Thema Musik. Folgenempfehlung übrigens, eine sehr gute Folge.
Ja, jedenfalls auch die, wo es die meisten positiven Rezensionen
und
das
meisten,
meiste positive Feedback zu gab. Ja, hat mich wirklich sehr gefreut. War nur ein kleiner Stich ins Herz.
Ja, ja genau. Ihre Eltern und sie haben mich eben eingeladen. Und ich war schon einmal vorher dort und mir hat es dort sehr gut gefallen. Man glaubt es, man denkt es vielleicht gar nicht so, aber ich war von diesen Achterbahnen, die es dort gibt, tatsächlich ein relativ großer Fan, weil es eben eine sehr ungewöhnliche Erfahrung ist, die man sonst nicht hat, und trotzdem ist es aber perfekt, also nahezu perfekt sicher. Und ja, diese extremen Beschleunigungen und Loopings, und das hat mir doch gefallen irgendwie. Weil ich halt auch weiß, dass man davor nicht wirklich rationale Angst haben muss. Ne? Also das Gefährlichste daran ist die Anreise in der Regel in den Park, auch wenn die Achterbahn selber natürlich völlig, also auch die ersten Mal, wo ich die teilweise gefahren bin, es gibt einen sehr neuen, wo man praktisch, man hängt unter der Achterbahn mit dem Kopf nach vorne, auf dem Bauch praktisch. Und wird dann halt durch die Gegend, also dann wird man halt extrem stark beschleunigt und macht Loopings und sonst was. Also wenn man die Arme ausstreckt, ist man praktisch wie so ein Flugzeug. Und dann geht es aber halt extrem, extrem schnell. Und es gibt eine sehr coole Wasserbahn, Chiapas heißt sie. Und auch, ich glaube, innerhalb Europas die tatsächlich größte Beschleunigung auf einer Achterbahn in Taron. Und doch, das hat mir schon gut gefallen. Und mein Lieblingselement dort tatsächlich ist ein Freefall Tower, wo man aus 60 Metern praktisch den freien Fall hat und dann erst kurz vor dem Boden gebremst wird durch Wirbelstrombremsen. Das hat mir alles ziemlich Spaß gemacht und es hilft natürlich auch sehr gut, den Kopf frei zu bekommen. Weil,
und der Spaß ergibt sich wirklich aus der extremen körperlichen Erfahrung dann?
Ja,
oder?
Schon.
Das schon, ne?
Ja. Also der freie Fall ist, finde ich, so das Coolste, weil das ja tatsächlich auch physikalisch absolut äquivalent ist zu Schwerelosigkeit. Also es ist derselbe physikalische Zustand, den AstronautInnen auf der ISS zum Beispiel erleben. Halt okay. Für eine kurze Zeit. Und ja, auch so, es ist irgendwie auch doch schon interessant, so diese, man spürt sehr viele physikalische Phänomene auch so am eigenen Leib, gerade bei Drehbewegungen. Das, vielleicht gehe ich auch noch mal ein bisschen mit einem anderen Blick in so einen Park, weil auch bei den Bremsen von so einem Freefall Tower zum Beispiel, in der Regel sind das Wirbelstrombremsen, das heißt, sie können praktisch gar nicht funktionieren. Und die Technik dahinter ist in der Regel auch relativ spannend. Auch wenn man sich natürlich nicht in die Details einliest. Aber es hat echt was. Und es, wie gesagt, es hilft total gut beim den Kopf frei bekommen, weil gerade in solchen extremen Momenten hat man ja gar keine Möglichkeit, irgendwie nachzudenken oder Gedanken zu ordnen. So, weil da wird praktisch, was in deinem Kopf drin ist, wird aus deinem Kopf rausgeblasen. So, du hast gar keine,
ja, verstehe. Du hast
gar keine Chance, daran zu denken.
Verstehe.
Ja.
Aber wie ist das dann, wenn man dann nach den 2 Tagen abends nach Hause kommt, den Fernseher anmacht, globale News und so weiter? Ist das dann so eine, wie so eine Druckluftbefüllung, dass der Kopf gleich wieder in alle Richtungen, ja, oder ist es so, dass du von sowas zehren kannst, dass du also quasi mit einem freien, mit einem, bleiben wir bei dem Bild, einem freien Kopf in den Tag gehen kannst und so nach und nach all die Kacke sich wieder reintürmt, weil es von allen Seiten kommt, so?
Also ich würde schon sagen, dass ich von Erlebnissen zehren kann für eine Weile, aber nichtsdestotrotz ist natürlich der freie Kopf, der ist nur auf diese Zeit. Und auch, ich meine, er ist nicht frei, ne? Aber es gibt selten Phasen, in denen er so ruhig ist. Aber natürlich ist das nur von sehr kurzer Dauer. Das ist ein kurzer Luxus. Und das weiß man natürlich auch in dem Moment so. Und deswegen weiß man es auch besonders zu schätzen. Aber man weiß natürlich, dass es bald wieder anders sein wird. Und auch anders sein muss. Ich meine, wir dürfen ja nicht uns praktisch abkapseln und einfach unseren Spaß haben und das alles so ignorieren. Das darf nur innerhalb einer kurzen Zeitspanne sein.
Und am 2. Tag hat es fürchterlich geregnet, ja, hast du erzählt. Ihr habt euch trotzdem dann in die Bahnen gestürzt.
Ja.
Und du warst witterungstechnisch nicht unbedingt dementsprechend ausgerüstet.
Ich hatte eine Jeans mit einem riesigen Loch drin. Also es war wirklich so, als würde ein Bein eigentlich nicht existieren, weil das Loch so groß war. Und eine Jacke, die sich mit Wasser vollsaugt, also die überhaupt nichts abweist, sondern die ich wirklich auswringen konnte.
Welche?
Alle
die,
paar Minuten.
Die karierte, oder?
Was für eine war das? Diese ockerfarbene, dunkelgrüne.
Ja. Okay. Okay, verstehe.
Haben das dann gelöst, indem wir am 2. Tag einfach viel Wasserbahn gefahren sind und dann war es eh egal.
Ja.
Aber es war natürlich trotzdem dann nach einer Zeit wirklich sehr, sehr unangenehm. Und
dann auch
halt
die Kälte oder war es?
Auch die Kälte, ja.
Ja, okay.
Und ich war halt wirklich, es war am Ende, waren auch echt, meine Unterhose war sogar durchnässt vom Regen, weil es wirklich so, also ich war komplett nass. Es hat auch richtig, wirklich meine Beine auch runtergetropft. Das war richtig unangenehm und ich war halt echt maximal schlecht ausgerüstet.
Ja.
Also dachte ich.
Ja.
Ja.
Und wir hatten das ja, wir hatten ja eigentlich ein ähnliches Beispiel schon mal auf einem Festival. War das sogar dieses Jahr?
Ja.
Ja, klar, natürlich. Das war dieses Jahr auf dem Ruhrpott-Rodeo, dass wir uns diesbezüglich vorbereiten wollten und uns, weil es an einem Abend regnen sollte, wir uns dann auch mit einem Poncho eingedeckt haben. Und jetzt ist mir eben gerade, als du so erzählt hast, dass es so den Kopf frei macht, wenn du,
ja,
im Phantasialand in Brühl bist. Gab es denn da irgendwann diesen Moment, als du diesen Freefall Tower runtergestürzt bist, patschnass bis auf die Unterhose, kalt wie ein Schwein, so ein Moment, wo du gedacht hast, ach, ich könnte eigentlich ja auch den Poncho anziehen, den wir auf dem Festival extra in den Rucksack gepackt haben.
Ganz unten im Rucksack war der, ja. Ganz, ganz unten, unter allen möglichen Dingen.
Ja, weil du ihn fast nie brauchst. Deswegen haben wir gesagt, wir packen ihn nach ganz, ganz unten.
Man kommt auch von unten dran natürlich. Es ist eigentlich wirklich nur ein Griff, aber ich habe vergessen, dass er existiert.
Ja. Ist ein bisschen ärgerlich, oder?
Das war sehr ärgerlich.
Weil wir haben das ja eigentlich nicht selten, dass wir so deinen Rucksack oder deine Wohnung so, dass wir die so präparieren müssen, dass wir sagen, hey, Cetirizin, linke Seitentasche dort, das ist hier und das ist dort und da ist Sonnenmilch und so weiter, weil es ja ganz, ganz viele Elemente und Dinge gibt, die du nicht immer so für dich persönlich hundertprozentig vorbereitest, aber auf der Reise dann plötzlich merkst, wenn ich das jetzt nicht habe, habe ich ein richtiges Problem. Also starker Sonnenstrahlung ausgesetzt zu sein ohne Sonnenmilch, ja, geht nicht.
Ja.
Oder ohne Sonnenschutz geht nicht. Das heißt, dann fängt plötzlich mitten auf der Reise die Sucherei nach Sonnenschutz an. Und
ja,
dann kann es auch schon mal sein, dass du mehrere Stunden verspätet an deinem Ziel ankommst oder
ja,
so. Ja. Hm.
Naja, man hat es halt vergessen.
Wie groß ist da so der innerliche Ärger abends? Oder ist es dann etwas, wo man sehr schnell drüber lacht?
Da bin ich sehr schnell drüber hinweg.
Ja?
Ja.
Gut, weil man dann wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als du es erfahren hast, warst du ja auch schon wieder trocken,
ja, genau,
wahrscheinlich. Das ist ähnlich so wie so ein Rückblick auf diese Osteuropa-Reise,
ja,
wenn du dann so kotzend in irgendeinem Kroatien-Zug hängst oder so. Im Rückblick ist das dann immer lustig, aber in dem Moment ist es dann schon,
ja,
sehr, 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 sehr unangenehm. Ja, und jetzt sitzen wir hier zusammen an deinem ersten Tag im neuen Semester, weil wir uns letzte Woche in meiner ersten Urlaubswoche haben wir uns auch eigentlich quasi gar nicht gesehen.
Nee, ich konnte ja nicht nach Hause kommen.
Den zweiten Teil der Woche konntest du nicht nach Hause kommen. Ich war dann ja auch doch nochmal auch unterwegs im Urlaub tatsächlich beruflich nochmal kurz. Und von daher war es umso schöner, dass wir dann ganz schnell gesagt haben, nee, dann begleite ich dich gleich am ersten Tag hier runter. Es gibt hier noch so ein bisschen was zu erledigen. Es muss wieder ein bisschen was vorgekocht werden. Und hier war halt auch jetzt 3 Wochen keiner. Und
ja,
da ist dann auch immer ein bisschen was zu tun und vorzubereiten. Wobei wir da, glaube ich, insgesamt das Gesamtsetting für das nächste Jahr, jetzt wissen wir ja, dass wir etwas längerfristig planen können, auch wenn ich da vorher kaum Zweifel dran hatte, wir schon wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen an dem Setting arbeiten müssen. Ich weiß nicht, ob wir das dauerhaft so hinkriegen.
Ja, dauerhaft werdet ihr hierher kommen.
Ja, nichtsdestotrotz muss ja bis dahin sichergestellt sein, dass du dich ernährst, dass das
ja,
hier so alles so seinen Weg geht, wie er gehen sollte, die administrativen Sachen erledigt werden und. Das ist ja,
ja,
dann doch nicht wenig, ne? Hm. Hast du denn von Zürich selbst schon was gesehen?
Schon. Also, ich kenne natürlich den ganzen Altstadtbereich von der ETH, also von meiner Uni bis zum See, Hauptbahnhof und der ganze Bereich drumherum. Das Viertel, wo ich hier wohne, und die Viertel, in denen ich umsteigen muss. Ich war auf dem Uetliberg, das ist so der größte Berg über der Stadt, von dem man einen sehr coolen Blick hat. Ich war schon mal auf dem See, also habe so eine Bootsfahrt gemacht auf dem See. War schon im Park. Ein bisschen was habe ich schon gesehen, aber sicherlich noch nicht alles. In der Regel, wenn ich Besuch hatte, dann haben wir uns halt immer ein bisschen was angeguckt und vieles war dann auch für mich neu.
Ja gut, so ein Alleinentdecker bist du dann doch nicht unbedingt jetzt hier so, ne? Dafür hast du einfach auch zu viel andere Sachen zu tun wahrscheinlich, ne?
Ja, ich hätte schon auch mal Lust, einfach so loszulaufen und mich umzugucken. Aber wenn ich frei habe, dann fahre ich halt nach Hause so. Und in der Woche ist keine Zeit.
Ja, und jetzt hast du quasi heute alle neuen Professoren schon kennengelernt?
Nein.
Oder wie gestaltet sich denn dieser Wechsel jetzt von Semester 2 zu Semester 3? Was ändert sich für dich? Änderungen sind ja immer dann schon nochmal was Spezielles.
Ja, einiges. Man bekommt komplett neue Fächer. Das einzige Fach, das fortgesetzt wird, aus Physik 2 wird Physik 3. Aber alle anderen Fächer sind neu. Man hat jetzt die Fächer Funktionentheorie, mathematische Methoden der Physik 1, allgemeine Mechanik und eben Physik 3. Und man hat das erste Physikpraktikum, das jetzt in 2 Wochen losgeht. Und dementsprechend hat man auch einmal komplett neue ProfessorInnen. Man hat ein paar neue KommilitonInnen, weil eben einige leider durch die Basisprüfung ausscheiden und einige neue dazukommen, die vielleicht wiederholt haben, beispielsweise. Und man hat mehr am Campus am Höngerberg jetzt, weil dort eben die physikalischen Fächer unterrichtet werden und wir jetzt mehr physikalische Fächer haben. Genau, das sind so die größten Wechsel, die es jetzt gibt.
Und du hast gesagt, einige sind neu hinzugekommen, einige sind gegangen, weil sie und die neu hinzugekommen sind, sind die, die vielleicht das dritte Semester wiederholen. Aber es ist schon so, oder ich hatte dich in irgendeiner anderen Folge mal so verstanden, dass jetzt die Zahl derer, die wiederholen müssen, schon auch niedriger wird. Also dass es im ersten und zweiten Semester schon sehr hohe Quoten sind und dann nach und nach runtergeht. Hast du die Quoten, so kannst du die so ungefähr benennen?
Es ist sehr unterschiedlich. Also es gab Basisjahr-Durchgänge, also des ersten und zweiten Semesters, wo bis zu 60% durchgefallen sind. Das ist aber schon sehr hoch, das ist die Ausnahme. Ich glaube, wir hatten dieses Jahr, die Statistiken für Physik sind noch nicht raus, aber es dürften so etwa 30% gewesen sein diesmal. Im ersten Block waren es, glaube ich, sogar nur 20, die durchgefallen sind. Vor allem ist es aber so, dass es sehr selten ist, dass man nach dem Basisjahr einen anderen Prüfungsblock tatsächlich zweimal nicht besteht. Also es wird auch am Anfang recht klar gesagt, dass die Zulassungsbedingungen, um an die ETH zu kommen, nicht sonderlich selektiv sind. Also aus der Schweiz dürfen alle kommen und aus dem Ausland muss man halt ein paar Kriterien erfüllen, aber die sind schon machbar. Und deswegen ist das erste Jahr, holt dieser Auswahl sozusagen nach. Und da ist es eben schon auch so, dass viele eventuell dann auch nicht bestehen oder auch zweimal nicht bestehen und dann sozusagen zwangsexmatrikuliert werden. Nach dem ersten Jahr ist es so, dass es sehr selten ist, dass man noch aus dem Studium ausgeschlossen wird, weil man eben auch schon mehrere Jahre dann ja investiert hat so und es dann sehr bitter wäre, ohne Abschluss dazustehen. Also ich würde mal behaupten, wenn man nach dem ersten Jahr vernünftig lernt und das Ganze ernst nimmt, dann hat man dann schon, es ist schon sehr wahrscheinlich, dass man dann auch durchkommen wird, was im ersten Jahr nicht der Fall ist. Es gibt wirklich viele Fälle, in denen Menschen sich im ersten Jahr echt extrem Mühe geben und es reicht nichtsdestotrotz nichts.
Und heute war dann gleich wieder der erste Tag mit Vorlesung.
Ja.
Kann ich mir das dann so vorstellen, wie früher bei mir in der Schule, irgendwie nach den Ferien, man sitzt dann so zusammen und erzählt sich aus den Ferienerlebnissen, oder ist es eher so, dass es gleich richtig straight zur Sache geht?
Leider kann man sich das nicht so vorstellen. Oder was heißt leider? Wäre auch ein bisschen langwierig, wenn alle, weiß nicht, 400 Leute von ihren Ferienerlebnissen erzählen würden. Es geht schon sehr schnell zur Sache. Also natürlich stellen die neuen ProfessorInnen sich vor und sie erzählen kurz, wie die Vorlesung organisiert ist, wie die Übungsstunden funktionieren, wie man den Notenbonus kriegt. Keine Quizzes mehr, zum Glück. Und dann, genau, was halt zu erwarten ist in der Vorlesung, was das Thema ist. Aber dann geht es doch recht schnell los. Zum Glück. Ich finde es auch gut, dass man nicht so lange drumherum redet. Also wir haben heute schon unseren ersten Aufgabenzettel auch bekommen.
Ja, du warst, ich bin ja quasi heute Morgen mit dir zusammen erst in die Stadt reingefahren, habe ein bisschen eingekauft und habe dann hier angefangen, ein bisschen sauber zu machen und zu köcheln. Und ursprünglich war geplant, dass du nur von 10 bis 12 Vorlesungen hast. Da aber das Badezimmer in einem Zustand war, dass man dann doch da auch mehrere Stunden durchaus hätte rein investieren können, hast du es dann vorgezogen, da noch gleich zu bleiben, und du bist dann eigentlich gleich wieder in den Flow gekommen, du hast gleich wieder gelernt, oder? Oder gleich dich den Aufgaben gewidmet?
Ja, ich meine, hat nicht so richtig eine andere Wahl.
Na gut, man kann ja dann auch sagen, nee, mache ich morgen.
Na, morgen kommt das nächste neue Fach und wahrscheinlich der nächste Zettel.
Ja. Und dann macht man den nicht oder so.
Das Problem ist, dass man das nicht aufschieben kann, weil es einen spätestmöglichen Abgabezeitpunkt gibt, und wenn man den nicht einhält, dann kriegt man den Zettel nicht nur nicht korrigiert, sondern muss sich selbst drum kümmern, sondern er zählt auch nicht für den Notenbonus. Und man muss 40% aller Aufgaben sinnvoll bearbeitet haben, um den vollen Notenbonus zu bekommen. Und am Ende des Semesters dort zu sitzen und alles noch unbedingt machen zu müssen, um auf diesen vollen Notenbonus zu kommen. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf.
Aber das ist doch auch nichts, was dir dann leicht von der Hand geht wahrscheinlich oder so. Gerade nee. So jetzt so nach 3 Wochen, die dann sehr, sehr wild wieder waren, irgendwie so auf ganz vielen Ebenen natürlich auch, auch globale Geschehnisse und. Da kann ich mir nur schwer vorstellen, dass man dann so, dass man da so diesen Schalter umgelegt kriegt. Also wie kriegt man das dann hin, dass man da sofort wieder, ich sage jetzt mal so funktioniert irgendwie so?
Also heute habe ich noch nicht besonders viel geschafft und war eher abgelenkt. Aber ich fürchte, es wird wieder darauf hinauslaufen, dass ich es über reine, also dass ich ziemlich unproduktiv bleiben werde und es über reine Zeit wieder rausholen muss. Also dieser Übungszettel muss fertig werden bis Ende der Woche. Und ich werde so lange dran sitzen, bis er fertig ist. Das wird wahrscheinlich leider ähnlich aussehen wie im ersten und zweiten Semester.
Okay. Aber du glaubst, das ist nur so nochmal so ein Zeichen setzen jetzt zu Beginn von Semester 3 oder ist das einfach auch die Taktung, an die man sich einfach nur gewöhnen muss und dadurch wird es für viele leichter?
Ich denke, das ist das normale Tempo, glaube ich. Ich denke, das wird nicht mehr aufhören.
Und dem fühlst du dich so auch gewachsen oder? Ich nehme immer dieses Löffelbeispiel, welches ja eher so als Beispiel für den Tageshaushalt gilt. Gleichzeitig denke ich aber immer so, es gibt ja auch so eine, ich will das, ich will, wie, ich weiß nicht, wie man das ausdrückt, ohne dass es esoterisch klingt, aber so ein Grundkrafthaushalt irgendwie so, wo ich so denke, da ist dann bei aller Fokussierung, die man hat, bei all dem, was so von draußen einprasselt, ist ja dann schon auch schwer, auch das mental durchzustehen, das meine ich.
Ja, also klar, beliebig lang kann man das nicht durchziehen. Dann wird man sicherlich nicht alt, wenn das mein Alltag für die nächsten 10 Jahre wäre. Aber es sind ja nur noch 2. Und ja, da muss man halt ein bisschen Augen zu und durch.
Aber du glaubst, also du hast jetzt schon noch die Hoffnung, dass es in Verbindung mit dem Master dann einfacher wird.
Ein Masterstudium ist schon deutlich anders als ein Bachelorstudium.
Okay.
Also es unterscheidet sich. Was heißt einfacher? Ich meine, die Themen werden immer schwieriger, logischerweise. Aber man kann viel mehr ja selbst wählen. Und es ist ja anders. Ich meine, es wird immer weniger schulisch und es wird immer mehr, wird man an die Forschung herangeführt. Und Forschung, das kann ich, das habe ich schon gemacht. So, und ich denke tatsächlich, dass das Schlimmste mit dem ersten Jahr überstanden ist. Und ich glaube, dass es von Jahr zu Jahr besser wird. Das war eigentlich immer so. Das war sogar in der Schule so. Ich fand Grundschule am schlimmsten, am schwierigsten auch. Weiterführende Schule fand ich okay. Und Oberstufe war richtig, richtig easy zum Großteil und hat auch Spaß gemacht. Ich denke, es wird hier an der Uni genauso sein.
Ja. Dann lass uns anstoßen auf dein erfolgreiches, abgeschlossenes Semester, auf ein hoffentlich weiter folgendes, für dich ebenfalls erfolgreiches, aber vielleicht auch mal befriedigendes Semester. Wobei befriedigend war es in Verbindung mit dem Ergebnis, aber ein...
Ja, trifft es eigentlich schon ganz gut.
Ein Semester, welches du auch zeitlich zwischendurch zumindest auch zu genießen weißt, in irgendeiner Art und Weise. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Mit einem leckeren Malzbier, welches du heute aufgegriffen hast hier, in einem ganz speziellen Laden. Erzähl mal.
Es gibt hier an den Bahnhöfen am Hauptbahnhof, in den Zürich-Oerlikon, einen Getränkeladen, der heißt Drinks of the World. Und da gibt es halt alle möglichen Getränke, praktisch sortiert. Also es steht immer die Nationalflagge des Landes, aus dem das Getränk kommt. Und von 80% der Getränke habe ich halt wirklich noch nie zuvor gehört. Das sind auch echt verrückte Sachen. Und es war tatsächlich gleichzeitig der einzige Laden, wo es Malzbier in Glasflaschen gab.
Ja. Und deswegen haben wir endlich traditionell mal wieder ein schönes, kaltes Malzbier und sitzen hier ganz gemütlich und ich habe zumindest auch gar keinen Druck. Du hast den Druck, dass du morgen um 8 schon die erste Vorlesung hast, glaube ich, ne?
Ja, allgemeine Mechanik.
Das ist so völlig ungewohnt. Normalerweise ist es beim Podcasten so, dass ich zeitlich dann auch mal ganz gerne derjenige bin, der so ein bisschen so, jetzt reicht's, weil ich muss jetzt auch mal langsam schlafen, weil es geht ja bald los. Aber heute könnte ich ganz entspannt es in die Länge treiben. Und du bist dann derjenige, der darunter zu leiden hat.
Ja. Aber allgemeine Mechanik freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird mein Lieblingsfach dieses Jahr.
Wie kommst du darauf?
Es ist, also allgemeine Mechanik dreht sich zum Großteil um den sogenannten Hamilton-Formalismus. Das ist ein mathematischer Formalismus, den ich schon angewandt habe in meinem Forschungsprojekt. Und KP, also der Leiter des Forschungszentrums, der mich bei meinem Forschungsprojekt unterstützt hat, begleitet hat, hat den Hamilton-Formalismus, hat zum Hamilton-Formalismus immer gesagt, das ist der Punkt, an dem die Abbruchquote des Physikstudiums die 50% erreicht in der Regel. Also das ist wohl tatsächlich so das Thema, nach dem nochmal ein gewisser Teil der Menschen schmeißt, weil ja, das wohl sehr anspruchsvoll ist. Aber ich fand ihn gleichzeitig, also ich habe ihn natürlich, ich werde ihn wahrscheinlich auch noch deutlich detailreicher kennenlernen, als ich ihn bis jetzt kenne, aber ich fand ihn eigentlich immer, es ist ganz lustig. Und deswegen freue ich mich eigentlich darauf.
Okay.
Ja.
Parallel zum Lernen wirst du dich noch mit einer Webseite beschäftigen, die du vor 3-4 Wochen angefangen hast. Im Kopf besteht sie aber schon irgendwie seit längerem oder es beschäftigt dich seit längerem. Und es geht so ein bisschen um das Thema Autismus und es geht so ein bisschen um das Thema, Thema USA. Was ist da los? Erzähl mal.
Also das ist das Projekt, dem ich einen Großteil meiner Ferienzeit gewidmet habe. Und das ist die Weekend Rebels Homepage, also die englischsprachige Homepage von Wochenendrebellen sozusagen. Die Idee besteht natürlich schon länger, weil mehr Menschen Englisch sprechen als Deutsch und man dementsprechend mehr Menschen erreichen kann. Insbesondere natürlich mit dem Gedanken, und das schon vor der Ära Trump tatsächlich, dass die Botschaft, die wir in Bezug auf Autismus vermitteln wollen, radikale Akzeptanz, eine vollständige Ablehnung von jeglichen Ideen der Heilung oder der Anpassung an die Gesellschaft, dass das in den USA schon immer noch dringender vonnöten war als hier, gerade weil in den USA diese verbrecherischen Industrien, die eben Angst mit Eltern Angst machen und dann eben also durch wirklich ja, Scharlatanerie irgendwelche Heilungen versprechen, die großen Schaden anrichten, die ist in den USA deutlich, deutlich, deutlich aktiver und gefährlicher als in Europa. So, seit den letzten Monaten ist die Lage auch in den USA natürlich nochmal auf ein völlig neues Niveau, auf ein völlig neues Gefahrenlevel für AutistInnen eskaliert. Und das hat das Projekt dieser englischen Homepage natürlich umso dringender gemacht. In Kombination ja mit einem US-amerikanischen Remake des Films, den es jetzt ja sehr sicher geben wird. Und all das hat es wirklich zur höchsten Priorität gemacht. Ich weiß noch, dass als 2024 die Wahl in den USA war und ich war auch hier, es war tatsächlich der einzige Tag des ganzen Semesters, den ich geschwänzt habe, also den Tag danach. Und ich bin dann aber eigentlich abends ins Bett gegangen mit dem Gedanken, das, was in den USA passiert, ist realistisch außerhalb dessen, worauf ich Einfluss nehmen kann. Ich sollte mich konzentrieren auf das Problem der Wasserkrise und auf die Möglichkeiten, die ich hier in Deutschland und Europa habe, aktiv zu werden, weil ich mir gesagt habe, und natürlich hat das nicht viel gebracht, aber das, was in den USA passiert, ist an Grausamkeit natürlich nicht zu überbieten. Und dennoch habe ich mir gesagt, es bringt nichts, in meinem Kopf darüber nachzudenken, wenn ich nichts dagegen machen kann. Und so habe ich mehr oder weniger mir gesagt, ich kann zum aktuellen Zeitpunkt nichts dagegen machen. Das ist ein verlorener Kampf. Und das hat, wie gesagt, nicht besonders viel gebracht. Ich habe nicht aufgehört, darüber nachzudenken, weil, ich meine, nur weil AutistInnen, Transmenschen, Menschen mit Migrationsgeschichte in den USA geboren sind und dort jetzt diese Menschen das Problem haben. Es spielt ja keine Rolle, ob sie jetzt in den USA leben oder hier. Ihnen muss gleichermaßen geholfen werden. Und die Neuigkeit, dass es ein US-amerikanisches Remake geben wird, die hat mich final davon überzeugt, dass es nicht außerhalb meiner Kontrolle liegt, was in den USA passiert. Und dass ich natürlich auch dort Einfluss nehmen kann. Was hindert mich daran? So, was wir hier geschafft haben, das können wir auch da schaffen. Und deswegen habe ich mich an diese Homepage gesetzt.
Das war auch eine der häufigsten Fragen in den letzten 3-4 Wochen, wie es dir so insgesamt geht mit der Situation USA Remake und der parallel politischen Situation in den USA insgesamt. Wie magst du das denn einordnen? Oder was möchtest du diesen Menschen antworten, wenn du was antworten möchtest?
Also das Remake, wie ich es gerade gesagt habe, habe ich erst einmal absolut überwiegend positiv wahrgenommen, weil ich wirklich der Überzeugung bin, was jetzt gerade in den USA passiert, ist wahrscheinlich der schwerste Rückschlag auf dem Weg zu einer gerechteren Welt innerhalb meiner Lebenszeit. Ein so vollkommener Zusammenbruch einer demokratischen Zivilisation, der derzeit mächtigsten der Welt. Alleine, wenn man sich anguckt, um mal bei dem Engagement für die Wasserkrise zu bleiben, allein die Anzahl der Millionen Todesfälle, die durch die Einstellung der Auslandshilfen verursacht werden, worüber kaum gesprochen wurde, wird Millionen also vorzeitiger Todesfälle verursachen. So. Und das sind alles Dinge, durch die es mir natürlich extrem, extrem scheiße geht. Aber dieser Film oder diese Neuigkeit hat mich praktisch, hat mir ein bisschen das Heft des Handelns in die Hand gegeben dort. Und gleichzeitig, ich kenne ja einige der Personen, die involviert sind in den Film. Andere kenne ich nicht, aber habe mich natürlich mit ihrer Arbeit vertraut gemacht und bin sehr überzeugt davon, dass auf rein qualitativer Ebene es ein extrem guter Film wird. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Weil diese Menschen natürlich wissen, was sie machen und sehr, sehr gut darin sind. Das reicht aber natürlich nicht, sondern wir haben gleichzeitig auch den Anspruch, dass das Thema Autismus im Sinne der radikalen Akzeptanz behandelt wird. Und das ist natürlich etwas, das kann mir zum aktuellen Zeitpunkt so niemand garantieren. Da bin ich ein Stück weit auch selbst hinterher. Und da spüre ich natürlich einfach eine große Verantwortung, weil das ist meine Geschichte. Ich habe die Entscheidung ja getroffen, sie aus der Hand zu geben. Ich bin der Meinung, das ist die einzig richtige Entscheidung. Also die Chance, jetzt dort gerade in den USA etwas machen zu können, nicht zu nutzen, das wäre geradezu unterlassene Hilfeleistung. Deswegen gab es gar keine andere Möglichkeit. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn ich natürlich nicht das Drehbuch schreibe, wenn ich nicht Regie führe, ohne mich hätte es diesen Film so nicht gegeben. Und deswegen ist es auch meine Verantwortung, oder ohne mich würde es diesen Film so nicht geben. Und deswegen ist es natürlich meine Verantwortung, dass dort nichts herauskommt, was AutistInnen schadet. Genauso wie das hier in Deutschland der Fall war. Und es ist natürlich auch meine Verantwortung, dass die Möglichkeiten, die ich habe, um AutistInnen in den USA jetzt in dieser schweren Zeit zu helfen, dass die auch genutzt werden. Und deswegen, die USA, die Gedanken an die USA machen mir höchste Magenschmerzen und Übelkeit. Aber der Film ist wirklich aktuell ausschließlich mit positiven Gedanken und hoffnungsvollen Gedanken besetzt.
Was unglaublich schwer ist, das im Kopf zu bewerkstelligen, finde ich so irgendwie. Also so dieses, also es ist wirklich eine ganz creepy Situation auch irgendwo.
Ja.
Und nichtsdestotrotz stimme ich dir hundertprozentig zu. Es gibt bei all den Händen, die involviert sind, wenig fallen mir wenig bessere Hände ein, in die wir sie hätten legen können. Und auch dadurch, dass eigentlich so der Rahmen klar abgesteckt ist, bin ich da sehr, sehr, sehr von überzeugt, dass das eine richtig gute Geschichte wird. Wie willst du denn zur Premiere kommen? Wollte jemand wissen.
Auch damit habe ich mich natürlich schon beschäftigt, bevor feststand, dass es den Film geben wird. Im Detail aber erst jetzt. Und es gibt eine Möglichkeit, eine vielversprechende Möglichkeit, die ich gefunden habe. Und zwar hat eine, es ist wirklich, also allein der Zeitpunkt, das ist eigentlich ein, ich würde fast, also ich sage das natürlich nicht, weil es ist nicht so, aber wenn man abergläubisch wäre, könnte man sagen, es ist eigentlich ein Zeichen, dass wir dorthin hin sollen, dass wir dort wirken sollen, weil jetzt gerade, praktisch in diesem Moment eigentlich, wird eine neue Verbindung eingerichtet zwischen Europa und der US-Ostküste. Und zwar die weltweit erste mit einem Segelfrachtschiff. Also ein Frachtschiff, das Container, Fracht transportiert zwischen USA und Europa und eben einen Segelantrieb hat. Und das wäre ja schon genug, aber hinzu kommt noch, dass dieses Frachtschiff eben eine geringe Anzahl von PassagierInnen in freien Crewkabinen mitnimmt. Von Europa in die USA und auch zurück. Und das ist die derzeit definitiv klimafreundlichste Variante, den Atlantik zu überqueren.
Schwimmen vielleicht noch.
Ja, das wäre noch klimafreundlicher, stimmt. Und ich denke, unsere wahrscheinlichste Option. Das Ganze dauert 14 Tage hin. Und je nach Wind natürlich, vielleicht auch 13, vielleicht auch 15. Und ungefähr dasselbe dann nochmal zurück.
Mhm. Und da hast du Bock drauf, so ganz alleine, oder?
Nee, du kommst ja mit.
14 Tage?
Ja.
Nur hin?
Ja.
Und nochmal dasselbe zurück?
Richtig.
Auf einem Segelcontainerschiff?
Ja.
Mhm. Okay.
Also die einzige Herausforderung, die ich noch sehe, ist die Ernährung, weil es nicht sichergestellt ist, dass es dort veganes Essen gibt. Aber es gibt, was es gibt, sind die für so Krisenregionen, für Erdbeben und so gedacht. Ja. Aber es gibt ja so Rationen sozusagen, die man direkt, also an Essen, dass man direkt aus, also die sind halt wirklich gedacht für Regionen, wo du keinen Strom mehr hast, kein Wasser, nichts mehr. Und du kannst das Essen direkt aus der Dose sozusagen essen. Mhm. Und Reis und Kartoffeln und so gibt es an Bord immer. Und deswegen werde ich einfach von diesen Erdbeben-Nahrungspaketen was mitnehmen und es dann in Kombination mit den Beilagen essen, die es dort auf dem Schiff gibt.
Ja. Okay, also ich sehe, deine Pläne sind schon wieder etwas detaillierter ausgearbeitet, was mir so ein bisschen gerade so ein wenig den kalten Schauer den Rücken runterlaufen lässt. Okay, dadurch, dass das ja nicht dem Reisen entspricht, was angenehm ist und lebenswertes Reisen angeht, irgendwo so ein bisschen, ist es wahrscheinlich spottbillig irgendwie. Oder kostet das überhaupt Geld, oder?
Ja, es kostet, es ist unterschiedlich, aber also von Saison zu Saison, aber in der Regel kostet es in etwa pro Fahrt, also Hinweg oder Rückweg. Rückweg ist ein bisschen günstiger. Um die etwas über 3.000 Euro.
Also 6.000 insgesamt.
Ein bisschen mehr. Pro Person.
Also 12.000 für uns beide.
Ein bisschen mehr. Wie gesagt, ja.
Das heißt, du erwartest von mir, dass ich mit dir auf einem Segelcontainerschiff 4 Wochen darüber schippere, während man gleichzeitig für 10% des Geldes darüber fliegen könnte.
Ich habe die Reederei schon kontaktiert.
Oh Gott. Ich muss erstmal noch einen Schluck Malzbier trinken.
Ja, das wird ein Abenteuer.
Ja, das denke ich mir. Ja, das denke ich
Außerdem
mir.
kriegt man da bestimmt auch gut den Kopf frei.
Das denke ich auf jeden Fall. Ja.
Und man hat 14 Tage, in denen man komplett ungestört ist, in denen man sich etwas
Ja.
vornehmen kann, was man in den 14 Tagen schaffen will.
Ja. Außer sich die Seele aus dem Leib kotzen.
Das wahrscheinlich auch, ja.
Ja. Eieieiei. Da sehe ich mich, ja. Auf jeden Fall. Ja, es ist schon alles sehr, sehr wild. So auf ganz vielen Ebenen, ne?
Naja, ich bin schon, es ist genau der richtige Zeitpunkt. Es gäbe keinen Zeitpunkt, an dem es uns dort mehr bräuchte als jetzt.
Ja, aber es ist ja. Ja, nein, du hast recht.
Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mir das nicht einfach angucken muss, sondern dass ich die Chance habe, dort aktiv zu werden und etwas dagegen zu tun.
Vorausgesetzt, wir kommen rein.
Wenn wir nicht reinkommen, dann
Das ist ja.
handeln wir von hier, aus
Ist
der
ja vielleicht
Ferne.
auch noch so ein Punkt, ne?
Möglich. Ich weiß nicht, ob denen meine Parodie von seiner Parade gefällt, die ich zu meinem Geburtstag gemacht habe.
Also das Reinkommen könnte eine Hürde werden. Von den Hürden, von denen wir eben gesprochen haben, die darfst du jetzt nicht so als klare, unmissverständlich, ja, ich bin natürlich auf jeden Fall dabei, Zustimmung sehen. Über die sprechen wir nochmal außerhalb der Mikrofone. Aber auch die Finanzierung, Jay-Z, das könnte ein wenig schwierig
Ja, das
werden.
kriegen wir hin. Entweder indem wir uns PartnerInnen suchen. Auch da habe ich schon drüber nachgedacht. Etwas im Detail. Oder indem wir die Reederei fragen. Oder indem wir die Reise dorthin. Also du 14 Tage auf dem Containerschiff, das hätte sicherlich auch Unterhaltungswert.
Meinst du, RTL 2 steigt da voll ein
Ja,
und wir kriegen
möglich.
den Geissens-Sendeplatz?
Ja.
Ja. Ja, bestimmt. Bestimmt. Aber ich glaube, spätestens nach Folge 3 ist so ein kotzender Papsi dann irgendwie auch langweilig. Ja.
Weiß nicht.
Oh Gott, ja, machen wir Schluss für heute.
Ja.
Ich habe noch ein bisschen zu tun. Und du musst ja morgen fit sein, ne?
Ja.
Dann trinken wir noch einen letzten Schluck Malzbier und bedanken uns bei Clara, denn Clara ist unsere neueste Unterstützung auf Steady. Steady ist eine Plattform, wo man ja, uns und viele andere, wie nennt man sich dann eigentlich Creator, ne? Denn
Kein Plan.
wir sind keine Creator, oder?
Technisch wahrscheinlich schon.
Technisch wahrscheinlich schon, ja. Jedenfalls, wo man einfach Menschen die einen Podcast betreiben, Magazine oder sonstiges, mit kleinen Beiträgen unterstützen kann. Und da hat uns Clara unterstützt und hat eine Malzbiertaufe deswegen als kleines Dankeschön bekommen. Und deswegen trinken wir heute Claras Malz. Und es steht sogar fast drauf. Guck mal.
Ja,
Fast, ne? Also wir wollen heute
fast.
keine Werbung machen für Biere, aber es steht tatsächlich auf der Flasche fast auch drauf, Claras Malz.
Schreibt sie sich denn mit K?
Ja.
Ja.
Ja. Clara, vielen Dank für deine Unterstützung.